Ja, ich freue mich, den nächsten Vortrag von Per Heinlein ankündigen zu dürfen. Er hat sich gestern selber als Rampensau tituliert.
Das haben andere gesagt.
Ja, haben andere gesagt. Gut. Viel Spaß, ein interessantes Thema wartet auf uns.
Ja, hallo, ich grüße euch zur vorletzten Aktion dieses langen, anstrengenden Wochenendes. Ich hoffe, ihr bleibt natürlich alle noch bis 18 Uhr, bis zum allerletzten Vortrag und nicht, dass ich hier den Besenauskehrer spielen darf. Ich habe noch einen Vortrag mitgebracht, E-Mail made in Germany, was steckt da was dahinter? Das sollte ein ziemlich geiles Wortspiel sein, was außer mir, glaube ich, noch keiner so richtig verstanden hat. Zumindest hier im Programm wurde es auch rausgekürzt. Also, was steckt dahinter oder steckt da überhaupt was dahinter? Kann man ja so und so lesen. Beziehungsweise der Rundumschlag geht ein bisschen größer. Wir haben natürlich noch ein bisschen die E-Mail dahinter und hinten raus noch durch die Ereignisse, die sich in den letzten Wochen getan haben, noch ein paar Ausblicke, was man so machen könnte. Da sind ja noch ein paar Sachen entstanden, die gar nicht klar waren, als wir den Vortrag mal eingereicht waren. Ich muss aber sagen, das ist mir heute Morgen erst bewusst geworden, wer gestern in diesem SSL-TLS-Vortrag schon drin war, 20 Dinge über Verschlüsselung, das überlappt sich halt schon so ein Teil, weil wir gestern schon ganz gut einmal gegen die anderen geholzt haben. Also da werde ich leider nicht verhindern können, das ist hier nochmal ausführlicher, aber wer da gestern schon drin war, wird diverse Sachen da in kurzer Form schon mal sehen. Ja, was machen wir? Wer das jetzt irgendwie nach zwei Tagen immer noch nicht unsere orange Wand hier vorne gefunden hat, den gratuliere ich auch, weil er offensichtlich die ganze Zeit nur in Vorträgen drin gesessen und ein sehr intensives Wochenende hatte. Wir machen eigentlich Linux Consulting. Spezialgebiet von uns oder speziell von mir sind eben Mail-Server. Ich mache seit 20 Jahren Mail-Server, habe für viele Provider oder Anbieter die Mail-Relays gebaut. Sie können davon ausgehen, von einem Großteil von Ihnen könnte ich Ihre E-Mails lesen. Wenn Sie damit ein Problem haben, dann sind Sie in diesem Vortrag richtig, denn dieses Problem sollten Sie haben. Aber gut, das ist ein, ja. Und ja, schauen wir mal in aller Kürze. Ich werde halt immer wieder darauf angesprochen, sammle mal meine Themen für diese Vorträge zusammen, weil ich mir denke, so wenn ich das jetzt 30 Mal erklärt habe, dann müsste man es nochmal im Großen erklären. Und das ist immer wieder diese Frage DE-Mail und Sicherheit. Also nicht E-Mail made in Germany, sondern dieses DE-Mail, wo man sich registriert und da rein muss und so weiter und so fort. Was hat das Ganze mit Sicherheit zu tun, beziehungsweise eben mit IT-Sicherheit, mit Datensicherheit? Da muss man sich einmal fragen, wofür ist die E-Mail denn eigentlich da? Warum haben die das überhaupt gemacht? Was soll der ganze Laden überhaupt? Und zwar stellt das zuallererst vom Konzept her erstmal die Identität der Absender sicher. Ich muss mich da eigentlich mal identifizieren, über ein mehr oder weniger zuverlässiges Postident oder was auch immer Verfahren, wo wir wissen ja, die sind ja ganz penibel beim Kontrollieren, naja. Und das heißt, ich kann eben genau nicht eben anonym mehr Postfächer einrichten und was machen, wie man sich das sonst vielleicht so wünschen würde. Und damit habe ich den Zugang zu beweisen, die Möglichkeit zu beweisen, A, ich habe dem Klaus Müller was geschickt, weil ich weiß eben, wer der Absender und wer der Empfänger ist. Und B, das System ist so gestrickt, dass ich eben auch beweisen kann, dass die E-Mail da eben zugestellt worden ist, weil das halt im Prinzip ist das auch nur SMTP und ein geschlossenes Mailsystem, aber die haben halt auch ein paar Regeln drumherum gestrickt, dass das eben beweisbar wird. Der Hintergrund von DE-Mail ist eigentlich, dass das vor allem ein juristisches Konstrukt irgendwie ist, weil da ist vieles nicht so, wie es sein sollte, aber dann hat man einfach das Gesetz genommen und hat gesagt, doch, das gilt aber, als ob es sicher wäre, Punkt, das hat das Gesetz gesagt und jetzt ist das so. Warum hat man das Ganze gemacht? Weil es halt vor allem halt auch den öffentlich-rechtlichen Stellen eine Kommunikation Richtung Bürger halt ermöglicht, weil ich halt eben beweisen kann, dass Verwaltungsakte zugegangen sind, dass diese ganze E-Post, die von den Ämtern und so weiter da kommt und bislang doch immer noch auf dem Postweg verschickt wird, dass sie halt jetzt eben auch kostengünstig per E-Mail laufen könnte, weil eben sowas sehr schnell im Prinzip wie eine Postzustellungsurkunde wirkt, was ich dort machen kann. Also es hat die Beweiskraft einer Postzustellungsurkunde, das hat man halt so definiert. Wer kennt eine PZU? Echt, glaube ich nicht. Haben Sie noch nie Post vom Gerichtsvollzieher bekommen? Glaube ich. Oder eine Einladung, es reicht ja schon, eine Einladung als Zeuge irgendwo zu erscheinen. Das sind diese gelben Umschläge, wo da noch so ein komisches Einschubfach dabei ist, wo der Postbote halt quittiert, dass er das, also im Prinzip ist das ein super-duper Einwurf einschreiben, was dort erstmal dahinter steckt. Aber wo dann anschließend gilt, wenn der das eingeworfen hat, 3 Tage später haben Sie Kenntnis von dem, was da drin steht und können dann nicht sagen, ach, ich wusste doch gar nicht, dass ich verklagt worden bin oder der eben Geld von mir will. Und wenn man sowas erreichen will, dass jemand Kraft, Gesetz, Definition, Kenntnis von etwas hat, dann schicke ich denen eine PZU. Also früher war das auch so, alle Männer über 18 kannten auch eine PZU, das war nämlich die Einberufung zum Bund. Ja, das hat man ja erst 5 Briefe damals nicht gekriegt, bis eine PZU kam, dann musste man den Brief leider bekommen haben und zur Musterung. Zumindest war das in meinen Zeiten so. Sie glauben ja gar nicht, wie viele Musterungsbriefe so verloren gehen, das ist total. Aber gut. Ja, und das ist halt aber das, das muss man sich klar machen, das ist das, was hinter die E-Mail an der Stelle nämlich steht. Und das heißt eben auch, wenn ich mir da so ein Postfach einrichte als Bürger und mich da registriere, dann ist das ab sofort meine offizielle Ladeadresse. Eine Meldeadresse ist falsch, aber da kann eine Zustelladresse, also für Gerichtspost und was weiß ich nicht, den ganzen Behördenkram. Ich muss da drin auf einmal meine Ohren offen haben und sagen, was schicken mir die Ämter denn so? Und wir wissen ja selber, so Fristversäumnis mit Amt ist meistens schlecht auszudiskutieren. Und das heißt eben, ich habe da auf einmal einen neuen Kanal aufgemacht, mit dem ich in aller Regel eher unschöne Post erreichen kann. Und das heißt eben auch, dass so ein E-Mail-Account, den man nicht pflegt, wo ich nicht reingucke, sehr problematisch sein kann. Ne? Weil dann kommt irgendwann der Gerichtsvollzieher und sagt, heute klebe ich Kuckucke. Dann sagt man, wieso denn? Ich weiß von nichts. Sagt, doch, schicke ich dir seit 3 Monaten einen E-Mail-Account. Sag ich, habe ich nie reingeguckt. Sagt er, ist mir egal, heute wird geklebt. Ja, und dann denkt man sich so, naja, vielleicht wäre der gelbe Briefumschlag im Briefkasten doch irgendwie besser gewesen, weil den sehe ich wenigstens. Auch wenn ich ihn dann immer noch nicht aufmache, aber gut. Dann weiß ich, die den Fernseher noch schnell verkaufen muss, bevor der kommt. Aber gut. Also das unterschätzen viele, dass da, wenn man das Kleingedruckte liest, man da im Prinzip so eine Art Verpflichtung eingeht oder sich selber verpflichtet mit, ja, ich bin jetzt hier erreichbar. Schwierig. Ja. Das Ganze wäre ja, also das hat auch für private Leute irgendwie Sinn und Zweck. Die Idee ist ja eben auch, ich kann jemand anderen jetzt rechtsverbindlich verschicken. Also ich kann was rechtsverbindlich bestellen, auch wenn das mal eine 500.000 wert ist, weil bevor ich sonst einen Brief oder ein Einschreiben schicke mit Unterschrift und Tinte sozusagen drunter, könnte ich das jetzt auf dem elektronischen Wege machen und alle können sich darauf verlassen. Also das ist nicht nur der Staat gegen die Bürger, sondern auch wir untereinander hätten ein rechtskonformes Medium sozusagen. Das steckt natürlich als Vorteil prinzipiell auch dahinter. Die Frage ist, was hat das mit IT-Sicherheit zu tun? Gibt es jetzt da vernünftige Verschlüsselung und so weiter und so fort? Nein, die E-Mail hat genau eines nicht und das ist eine sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Also vom Schreibtisch des Nutzers zum Schreibtisch des Nutzers. Warum nicht? Weil in die E-Mail... Ja... Also ich weiß, also Einwand fürs Mikro, für die Aufzeichnung war, dass es im Business-Bereich oder in besonderen Anwendungsfällen eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung geben kann. Muss ich gerade sagen, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, weiß ich gar nicht genau. Ich glaube aber nicht, dass es das einsetzbar gibt. Es gab diverse Überlegungen oder so, ich bin mir aber nicht ganz hundertprozentig. Aber ja, das wollte ich gleich erklären. Einwand ist, okay, bevor uns ewig verzetteln, so wie der normale Bürger es nutzt, wie sie sich anmelden und so weiter, gibt es das zumindest nicht. Das können wir, glaube ich, festhalten. Hintergrund ist folgendes. Hintergrund ist, wir verschlüsseln nicht, weil wir wollen Sicherheit haben. Ja, weil dann können wir Virenscanning machen. Also das Werbekriterium ist eben auch, wenn du, lieber Bürger oder lieber Mittelstand oder Großunternehmen, einen E-Mail-Account hast, der ist nicht nur spamfrei, weil es kostet nämlich 39 Cent, dort eine E-Mail zu verschicken, also kurz unter dem Briefporto. Und wir wissen ja Absender, darum gibt es keinen Spam. Und damit da eben auch sichergestellt ist, dass da keine Angriffe oder Malware stattfinden, gibt es einen Virencheck, der auf den Servern stattfindet. Und das geht halt nur, wenn ich nicht verschlüsselt habe, Ende zu Ende. Das ist der Hintergrund. Was sie machen, ist SSL-TLS-Transportverschlüsselung. Darum hatten wir das gestern schon mal kurz in dem Vortrag. Das heißt, von Server zu Server wird das über eine SSL-Verbindung gemacht, SMTPS, so wie bei HTTPS. Auf dem Server liegt es im Klartext vor, kann also auch von den Anbietern gelesen werden. Und natürlich ist hier dann auch dem sogenannten Lawful Interception Tür und Tor geöffnet, also dass der Staat, dein Freund und Bürger hört mit, irgendwie möglich ist. Denn, wie ich auch gestern schon so schön sagte, kein Staat ist so dämlich und gibt seinem Bürger ein abhörsicheres Medium an die Hand. Und natürlich gibt es hier an diesen passenden Stellen die Möglichkeiten, wo die Mail im Klartext liegt und abgegriffen werden kann, wenn man sie abgreifen will. Er schießt sich ja nicht selber aus dem Rennen. Das heißt, mit Datensicherheit in dem Sinn hat das nichts zu tun, mit juristischer Sicherheit sicherlich, wenn man das so nutzen möchte, aber mit dem, wie wir hier sichere E-Mail-Kommunikation in diesen Kreisen verstehen, sind wir einfach weit davon entfernt. In diesem Sinne haben wir das jetzt geklärt, können das jetzt hoffentlich abhaken. Und können uns einfach dem Nächsten zuordnen, was ja offiziell auch das Thema dieses Vortrages ist. Und Sie sehen schon an der süffisanten Bemerkung Kill den Mythos 2, dass ich auch von E-Mail Made in Germany, zumindest nach dem jetzigen Stand, nicht allzu viel halte. Schauen wir mal, warum. Was ist passiert in der Vergangenheit? Im Prinzip haben wir seit 15 Jahren, eigentlich müsste man sagen seit 20 Jahren, SSL. Das haben wir damals schon gehabt, HTTPS-Verbindung, damals schon SMTPS-Verbindung, dass ich mich eben mit dem Mail-Server meines Providers verschlüsselt nur verbinde oder dass eben auch die Provider untereinander die E-Mail über SSL-Tunnel verschicke, also wo die komplette TCP-IP-Verbindung als solches durch den Tunnel läuft und da drin dann alles Mögliche transportiert werden kann. Das haben wir salopp ausgedrückt seit 2 Jahrzehnten. Nicht erst seit letzten Sommer. Es gab geradezu in den letzten 2 Jahrzehnten immer das Problem, dass eigentlich gerade die Großen, die eben auch auf Billig-Postfächer oder Kostenlos-Postfächer gemacht haben, dass gerade die häufig keine Verschlüsselung angeboten haben, bis vor einigen Jahren ja noch nicht mal mehr runter zum Outlook, zum Endnutzer, also wo das Passwort dann immer im Klartext übertragen worden ist, wenn ich mit POP3 mich dort angemeldet habe, weil die halt auch einfach den Supportaufwand gescheut haben, Punkt 1, ne? Dann entstehen Fragen und Probleme und Zertifikate und die machen ein Ticket auf und ich will ja so ein Massengeschäft mit Millionen von Kunden, die nichts zahlen, um ihn möglichst billig machen, um da mithalten zu können. Und auch, weil, das war zumindest vor 10 Jahren das Argument, natürlich so eine SSL-Verschlüsselung auch eine gewisse CPU-Belastung ist, die vor 10 Jahren vielleicht noch ein relevanter Faktor ist, wenn man dick unter Last lief. Heute rechnen wir das eigentlich auf einer Po-Backe irgendwie weg, dass das nicht mehr zählt. Aber gerade den großen Anbietern haben wir eigentlich jahrzehntelang oder jahrelang angekreidet, dass sie ihre Nutzer genau nicht schützen, obwohl sie es müssten und die Verantwortung haben, diesen Supportaufwand dann auch einfach mal zu leisten. Ja, und letzten Sommer ist Folgendes passiert. Wir hatten Snowden, wir hatten und so weiter und so fort. Und da sind ein paar Leute aufgewacht. Zufälligerweise die Großen. Und weil die anderen haben es ja schon seit 15 Jahren gemacht. Die haben SSL aktiviert. Ich tue Ihnen jetzt ein bisschen Unrecht, wenn ich sage, Sie haben nur 2 Parameter in der Konfiguration, hier am Beispiel vom Postfix gesetzt. Und das stimmt natürlich nicht. Es war wesentlich komplexer, was Sie geleistet haben, weil Sie haben sich ja mindestens noch ein Zertifikat generieren müssen. Man kann auch noch überlegen, ob Sie noch ein internes Policy-Routing aufgesetzt haben, also dass Sie wirklich gesagt haben, hier die 4 Anbieter untereinander, da gibt es eine TLS-Policy, wenn du mit dem Server redest, muss es verschlüsselt sein, dazu kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Das ist nämlich tatsächlich gar nicht so einfach, aber salopp ausgedrückt, oder wenn ich jetzt etwas hämisch bin, haben Sie diese 2 Parameter in die Config gemacht, Reload eingegeben und haben gesagt, jo, jetzt haben wir SSL, ab sofort wird E-Mail sicher. Die anderen, die das schon immer gemacht haben, gesagt, herzlichen Glückwunsch. Besser spät als nie. Ja, irgendwann wird jeder erwachsen. Okay, war sonst noch was? Ach ja. Wir haben natürlich noch ein bisschen Geld ins Marketing gesteckt. Außerdem, wir haben natürlich noch viel mehr gemacht. Außerdem haben wir natürlich Geld ins Marketing gesteckt. Geld ins Marketing gesteckt und damit es nicht untergeht, noch ein bisschen Geld ins Marketing gesteckt. Schließlich wollen wir ganzseitige Anzeigennamen schalten. Es ist wesentlich mehr Geld ins Marketing gesteckt worden letzten Sommer als in die technische Implementierung. Und ich kann auch sagen, das Marketing war vor der technischen Umsetzung fertig. Wie man aus gut informierten Quellen so hört. Das liegt auch daran, dass diese Idee, wenn ich richtig informiert bin, auch aus dem Marketing kommt. Und da muss ich einfach sagen, Respekt, die ist geil. Also der Coup als solches ist grandios. Es hat ja auch jeder blöde Tageszeitung, also jeder Journalist hat ja auch brav geschrieben, jetzt wird E-Mail sicher, endlich. Da hat der Rest der Welt gesagt, ja, das ist soweit schon richtig, weil jetzt haben sie auch SSL, aber das hat jetzt nicht damit zu tun, dass sie was neu erfunden haben. Wie auch immer, das kommt natürlich ganz klar aus diesem Bereich. Also, es ist ein genialer Marketing-Trick zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Hätte von mir sein können, dummerweise gehört mir jetzt hier online nicht. Aber ansonsten Respekt, da ziehe ich wirklich meinen Hut, Chapeau, das war gut. Technisch ist das aber nichts anderes als, wir haben das eingeführt. Und zwar sogar letzten Sommer zumindest noch mitsamt den SSL-Problemen, die da nämlich entstehen. Kommen wir gleich noch drauf zurück. Denn das kann doch nicht alles sein. Die haben einfach nur SSL aktiviert und das war's? Doch, das war's. Irgendwie sowas, dass ich sicherstelle, dass es keinen Man in the Middle gibt, der SSL-Schlüssel austauscht oder das noch unterdrückt und kompromittiert und so. Nach allem, was ich weiß, aus, sagen wir mal, sehr gut informierten Quellen, nein. An dem Konzept wird noch überlegt. Das deckt sich auch durchaus damit, dass mittlerweile so eine Art Konzept fertig ist. Es gibt jetzt gerade mal so Gespräche mit anderen Providern, wie man sowas absichern könnte. 9 Monate, nachdem das Marketing gesagt hat, wir sind fertig, hat die Realität das Marketing eingeholt. Das ist an sich aber ja schon mal ganz schön. Das heißt aber auch, wenn ich einfach nur so SSL mache, könnte ein Man in the Middle das aufbohren, weil er zum Beispiel Zertifikate tauscht, gucke ich gleich noch mit euch die Technik an, ja, kann er. Und damit stellt sich dann durchaus die Frage, ist das nicht vielleicht einfach nur ein Marketing-Trick? Naja, könnte man meinen. Aber gut, mittlerweile hat sich was getan, muss ich sagen. Also, E-Mail Made in Germany macht jetzt endlich SSL. Andere Provider machen das auch. Was bedeutet das jetzt, wenn man das mal so kurz zu Ende durchdenkt? Mir wird ja immer dann gerne gesagt, wir sind ja selber Anbieter, ich habe jetzt mein Postfach bei EMIC, dann kann ich verschlüsselt kommunizieren. Dann stehe ich mir da so, ja, aber das kannst du bei uns doch auch. Also Mails von EMIC an EMIC, also von diesen 4 Anbietern, untereinander werden über SSL-Tunnel geschickt. Super. Das heißt aber auch, wenn die eine Mail zu uns oder allen anderen Providern schicken, die SSL machen, dann wird die auch SSL verschlüsselt. Dazu muss ich nicht EMIC-Mitglied sein als Provider. Das heißt, auch wenn meine User an EMIC-Adressen, also von diesen vier Anbietern was schicken, die announcen, hey, ich kann SSL, meine Mail-Server sagen, prima, danke, endlich, und dann machen wir ein SSL miteinander. Also ich kann garantieren, dass meine Mail zu denen SSL verschlüsselt verschickt wird. Das ist ja eigentlich das Garantieversprechen, was die abgeben. Wir garantieren, wir vier untereinander. Ich kann auch garantieren, dass ich mit denen SSL spreche oder die mit mir SSL sprechen, wenn ich will. Und natürlich, alle anderen Provider untereinander kommunizieren genauso verschlüsselt und dazu brauchen wir eigentlich gar nicht EMIC. Muss ich, ja okay, das haben wir schon beantwortet. Nein, ich muss nicht zu EMIC gehen, aber vielleicht so ein kleiner Gedankengang, wenn ich sicher kommunizieren will für die Welt. Ja, EMIC hat das jetzt auch gemacht, aber so für die Zukunft. Die haben jetzt 20 Jahre lang gebraucht, bis sie das eingeführt haben. Die können sich jetzt 20 Jahre lang darauf ausruhen. In 10 Jahren wird es das nächste Gen geben, wo sie vielleicht nicht gerade innovative Vorreiter sind. Also für mich drückt sich ja da auch so eine Denke dabei aus. Ne? Wer hat dann wann, wo was schon mal einfach mal gemacht? Und ich sollte meinen, man sollte vielleicht eher eben zum Provider gehen, der das schon immer auf technischer Ebene ernst genommen hat und nicht erst aus Marketing-Sicht gesagt hat, hey, darüber kriegen wir 3 Millionen Kunden, na, dann machen wir das doch jetzt auch endlich mal. Aber gut. Also, politisch hat das Ganze eine gewisse Brisanz, die hinter den Kulissen gar nicht mal unspannend ist, weil die Frage ist natürlich, wer darf da mitmachen? Natürlich haben viele andere Anbieter, ich auch, sofort gesagt, okay, wir machen mit, weil geiles Marketing. Ne? Und ich will ja nicht das Problem, dass meine Kunden zu EMIC gehen und mir erklären, ich habe gekündigt, weil dort ist E-Mail endlich sicher. Dann wird ja der Bock zum Gärtner gemacht und dann fangen sie das Weinen an. Die wurden lange hingehalten. Es gibt, wenn Sie das aufgucken, immer so eine schöne Webseite. Ja, E-Mail Made in Germany ist in Vorbereitung. Schicken Sie doch mal bitte eine Mail, wenn Sie teilnehmen wollen. Und wir informieren Sie dann. Ne? Rufen Sie nicht an, wir melden uns. Und da war dann lange still. Da wurde man dann immer schön vertröstet. Ja, wir sind in der Vorbereitung, wir melden uns. Ich dachte mir immer so, nee, eigentlich würde ich ganz gerne am Designkonzept mal euch ein bisschen. Aber und jetzt ist halt die Frage, was soll das eigentlich werden? Ist das eine Initiative, die jetzt wirklich sagt, wir wollen E-Mail sicherer machen, dann müsste sie integrativ sein. Je mehr mitmachen, desto besser ist es. Wir alle sichern die Netze ab und erreichen tatsächlich eine Änderung, dass alle Provider, also möglichst alle mit möglichst allen Providern verschlüsseln können. Dann geht aber dem Marketing seine Substanz verloren. Oder ist das eben ein ausschließendes Kriterium, dass ich sage, wir vier machen das und alle anderen dürfen in unserem Buddelkasten nun mal dummerweise nicht mitspielen, weil sonst sind wir ja nicht mehr die Cracks. Und bislang muss man sagen, so offen und integrativ war es nicht, aber die haben jetzt eben auch lange Zeit noch gebastelt. Ganz interessante Frage ist, was ist mit ausländischen Providern bei E-Mail Made in Germany? Weil natürlich hat auch Google und andere gesagt, wir würden gerne mitwachen und dann kommt man natürlich schon so in gewisse Denk- und sonstige Schwierigkeiten, wenn man E-Mail Made in Germany sich nennt und erstmal einen amerikanischen Provider mit reinlassen muss in einen zertifizierten Verbund oder so. Das ist durchaus spannend. Da kenne ich tatsächlich keine Details, wie da die Denke ist. Ich weiß nur, dass zumindest einige dieser vier Anbieter definitiv genau keine Lust haben, Google damit reinzulassen. Und eben nur aus Marketinggründen, dass wir gerade zur Abgrenzung eigentlich betreiben wollen. Also nicht aus technischer Bedenkensicht schon wieder, sondern eigentlich eher, damit wollen wir Leute von Gmail ja zu uns genau rüberziehen. Und wenn die mitmachen, geht das verloren. Nochmal fürs Mikro und für alle, die Lösung, wie man dann auch politisch drum rumkommt, dass man sagen kann, ich bin offen für alle, aber ich kann natürlich fordern, dass Infrastruktur dann nur von deutschem Boden aus betrieben wird und damit auch ausschließlich unter deutschem Recht. Und da haben natürlich ausländische Anbieter dann naturgemäß gewisse Schwierigkeiten und das ist in dem Sinne auch durchaus nachvollziehbar und richtig so eine Sache. Aber was passiert, wenn Google jetzt sagt, ja, wir bauen weitere deutsche Standorte auf und so, aber gut. Nach dem, was man momentan so hört, und das ist jetzt tatsächlich relativ frisch aus den letzten Wochen, es werden jetzt mittlerweile große Unternehmen, die da vielleicht reingehören in so einen Verbund oder andere Provider kontaktiert und mal Gespräche gesucht, Leute zu integrieren in so einen Teil. Also sie müssen sich ja mindestens auch aus politischen Glaubwürdigkeitsgründen ein bisschen öffnen. Und auch wir haben da sozusagen so eine Einladung bekommen. Aus den ersten Gesprächen, was man so hört, ist, dass es eine basieren muss auf einer deutschen CA. Das erkläre ich gleich noch, und dass es einen TÜV-Zertifizierungsprozess geben muss. Ich kenne da momentan so Zahlen, die bei 40.000, 45.000 Euro liegen, was das ungefähr kostet, kann ich aber nicht genau bestätigen. Du bist da besser informiert.
Hängt davon ab, wie groß man ist. Wenn man die Größe der Telekom hat, liegt man bei 40.000, ansonsten liegt man wohl auch bei nicht runter.
Ja, wenn man die Telekom ist, mal 40k, wenn man drunter liegt, drunter. Ja, wenn man kleiner ist, drunter. Wobei das die Frage ist, also ein TÜV-Zertifizierungsprozess ist selten für 1000 Euro zu kriegen. Also das Problem ist natürlich, das ist an sich ja ganz schön, aber auch da muss man natürlich sagen, wenn man natürlich so eine gewisse finanzielle Hürde da setzt, dann hält man sich den ganzen Rattenschwanz unten, den ganzen Bodensatz natürlich auch gerne mal vom Leib, dass nicht gleich 500 Wald- und Wiesen-Root-Server von Hetzner da irgendwie mitmachen, wo sich jemand was eingerichtet hat und sagt, ich bin Provider. Also das ist ganz spannend. Ich hatte auch noch wirklich versucht, bis zur CeBIT bis heute noch verlässlichere Informationen zu kriegen, weil ich neulich zum Treffen nicht kommen konnte. Das ist mir leider noch nicht gelungen. Insofern kann ich das jetzt auch nur so ein bisschen aus der Gerüchteküche von Leuten, die da schon Gespräche hatten, weiterreichen. Ja, jetzt habe ich ein paar Mal schon gesagt, das ist gar nicht so einfach. Das ist vielleicht ein bisschen erstaunlich, weil HTTPS ist jetzt nicht so wild. Webseiten kein Problem, gibt Zertifikate. Warum soll das Ganze jetzt hier beim Mail auf einmal so schwierig sein? Was wir immer bei SSL als Schwierigkeit haben, ist das Problem, dass ein Man in the Middle natürlich das SSL-Zertifikat des Servers tauschen könnte. Der Server schickt sein Zertifikat los, in der Mitte sitzt jemand, der das einfach unterdrückt und sein eigenes losschickt. Ich empfange das Zertifikat, denke es ist vom Server, verschlüssel an dieses Zertifikat. In der Mitte sitzt jemand, der das auspackt, liest und wieder einpackt und weiterschickt. Das heißt, ich habe sogar eine funktionierende Kommunikation, aber eben über einen Mittelsmann, der das Ganze im Prinzip mitlesen kann. Das heißt, ich kann mich eben nicht darauf verlassen, dass das Zertifikat, was ich kriege, das Zertifikat ist, was der Server losgeschickt hat. Auch wenn es auf den gleichen Namen lautet. Jeder hier kann sich mit OpenSSL sofort www.postbank.de als Zertifikat generieren und könnte das eben nachspielen. Genau aus dem Grund haben wir ja bei diesen ganzen SSL-Sachen eine Certification Authority, eine CA, die eben mir als Zertifikatsgenerierer, als Anbieter eben unterschreibt, dass ich derjenige bin, der ich vorgebe, zu sein. Dafür kassieren die dann auch ihr Geld. Und wenn mein Browser oder eben auch mein Mail-Client dann dieses SSL-Zertifikat von der Gegenseite kriegt, hat er die Public Keys dieser CA und kann dann eben prüfen, ist das der Schlüssel, der mal dort losgeschickt worden ist, oder ist die Signatur von diesem Schlüssel nicht mehr valide, weil sie ihn dann mit jemand getauscht hat und dann eben die CA-Validierung nicht mehr stimmt. Das Problem bei Web funktioniert das super, weil, ja, Sie kennen das, wenn das mal selber gemachte Zertifikate sind, da gibt es diese Browserwarnung, könnte nicht validiert werden, dauerhaft akzeptieren, ja, nein, aber prinzipiell hat da jeder solche CA-signierten Zertifikate und jetzt kann man überlegen, ob eine CA vertrauenswürdig ist oder nicht, aber prinzipiell können wir damit Identitäten sicherstellen. Im Mail-Bereich haben wir aber dummerweise das Dilemma, dass der Mail-Austausch zwischen verschiedenen Anbietern nun mal normalerweise auch im Klartext sehr häufig vonstatten geht und Verschlüsselung rein optional ist und darum eben viele gesagt haben, naja, wenn es eh optional ist und so weiter, dann kann ich auch selbst signierte Zertifikate einsetzen. Also fast alles da draußen auf Mail-Relays, also nicht auf dem IMAP und SMTP-Server für den Endnutzer, sondern von Provider zu Provider, sind eigentlich selbst signierte Zertifikate. Das tut der Verschlüsselung selber keinen Abbruch, aber ich kann nicht mehr prüfen, ob es jemand getauscht hat. Das ist einfach die Realität draußen, dass die selten unterschrieben sind. Und wenn ich jetzt einfach sage, ich darf nur noch SSL machen, wenn sie CA-validiert sind, dann stelle ich fest, dass ich so gut wie gar nicht mehr SSL mache, zumindest nach dem derzeitigen Stand. Das zweite ist natürlich die Frage, kann ich so einer CA irgendwie trauen? Gerade wenn ich sage, ich bin E-Mail made in Germany und vertraue ausländischen Anbietern nicht mehr. Eigentlich sind alle CAs über kurz oder lang auf Basis von amerikanischen Wurzelzertifikaten, wo also auch jemand anders sich Sachen ausstellen könnte. Und es gibt zwar zwei deutsche Anbieter mittlerweile, die rein deutsche CAs irgendwie betreiben. Aber auch da stellt sich natürlich die Frage, wenn ein Man in the Middle das Zertifikat austauscht und er hat sich eben über eine amerikanische CA, auf die er Einfluss hat, auf meinen Namen ein valides Zertifikat holen können, dann kann er natürlich beim End-Client oder bei dem anderen Mail-Server mit einem valide prüfbaren Zertifikat ankommen, was aber halt natürlich gefaked ist, aber von ihm akzeptiert werden wird, weil irgendeine CA hat es ihm ja unterschrieben. Das ist zwar nicht meine CA, das spielt ja keine Rolle, aber die Validierungen laufen ins Leere. Und das ist eben auch genau der Grund, warum man da dann sagt, es muss nicht nur ein CA-validiertes Zertifikat sein unter E-Mail Made in Germany, sondern es muss eben von einer bestimmten und rein deutsch basierten CA unterschrieben sein, damit Fremd-CAs eben nicht einfach da reingrätschen können, wenn irgendjemand sich von denen was mobst oder vielleicht juristisch sogar Einfluss auf diese CAs ausüben kann, das zu tun. Das heißt, wir haben das Problem, selbst wenn wir jetzt einfach mal kurz sagen, SSL machen wir nur mit CA-signierten Zertifikaten und so weiter, ist das ehrlich gesagt genauso unsicher wie vorher auch. Es erhöht ein bisschen den Aufwand, aber ein Man in the Middle könnte da weiterhin rein. Ich könnte mich nicht zu 100% drauf verlassen. Das Ganze basiert aber schon, fängt schon einer Stufe vorher an, ein bisschen schwierig zu werden, weil ich mich beim Mail-Austausch natürlich schon überlegen muss, mit welchen Servern rede ich. Ich frage ja zuerst mal das DNS, hey, was sind die MX-Records für die Domain xy.de, also was sind die Mail-Server, wo ich eine Mail abkippen soll. Und wer sich schon mal ein bisschen mit dem DNS beschäftigt hat, weiß, das ist ein sehr erfolgreiches, aber irgendwie auch relativ einfaches Protokoll, wo es tatsächlich relativ einfach möglich ist, falsche Antworten in das DNS-System einzuspeisen. Wenn ich weiß, dass jemand vom DNS was wissen will, kann ich dem falsche Antworten so vorgaukeln, dass er mir glaubt und nicht der Originalantwort, weil ich zum Beispiel schneller bin. Und ich könnte einfach dafür sorgen als Angreifer, dass die E-Mail-Antwort, also dass die Mail-Relays, die da rauskommen, von vornherein meine Mail-Relays sind und nicht der eigentliche Zielprovider und ich dann eben zum Beispiel mit gefakten Zertifikaten tatsächlich sehr einfach diese Kommunikation mopsen kann. Das ist also ein Grundproblem, was da irgendwie noch bleibt. Ich kann E-Mail-Traffic entführen, weil wir eben an dieser Stelle auf das vergleichsweise schwache DNS angewiesen sind. Das heißt, wenn man das Ganze mal zu Ende denkt, kann ich eine sichere Mail-Kommunikation mit oder ohne EMIC eigentlich nur auf der Basis machen, dass ich als allererstes erstmal DNSSEC durchsetze. DNSSEC ist im Prinzip folgendes, die ganzen Resource-Records, RA, die ich da drin habe, die werden eben kryptografisch signiert und es wird von oben nach unten eine Kette aufgebaut, also im Prinzip ja, es ist auch wie eine Art CA von oben nach unten. Das heißt, ein Angreifer, der in der Mitte eigene Records einspeist, dem würde quasi die Unterschrift fehlen und damit diese Vertrauenskette, wer hat wen unterschrieben, würde nicht mehr stattfinden. Und bei DNSSEC kann ich eben genau das Verfälschen oder das Einschleusen von Records eben unterbinden. Das ist tatsächlich gar nicht so trivial. Ja? Man muss sich überlegen, ich kann vielleicht noch die Existenz von Records irgendwie beweisen oder die Unveränderlichkeit von Records sicherstellen, aber man hat im DNSSEC durchaus auch die Aufgabe zu lösen gehabt, dass nicht jemand neue Records erfinden kann. Also Records, die es im Original gar nicht gibt, ja, die natürlich auch nicht unterschrieben sind, weil sie nicht da sind, aber die man einspeist. Und ich muss ja auch die Abwesenheit von Daten irgendwie klären können. Das hat man gelöst, aber das ist tatsächlich in der Praxis ein bisschen eklig zu bedienen. Und ja, die haben da selbst signierte Zertifikate, auch das haben wir schon als Problem gerade gesagt. Dann habe ich natürlich noch als drittes das Problem, wenn ich schon davon ausgehen muss, dass es ein Man in the Middle gibt und SSL, TLS rein optional ist nach dem Motto, wenn die Zielstelle SSL kann, dann werde ich mit ihr verschlüsseln. Dann muss ich natürlich auch zum Schluss kommen, dass DNSSEC hin oder her, CA hin oder her, ein Angreifer von vornherein dieses SSL-Announcement unterdrücken könnte. Also der Server sagt mir ja an seinen Capabilities, was er so kann, hey, ich kann SSL. Und dann sage ich, prima, dann machen wir das jetzt. Aber Man in the Middle können von vornherein auch sagen, okay, diese eine Zeile unterdrücke ich jetzt mal, die lasse ich weg. Dann sage ich, ja, pff, ich hätte ja SSL gemacht, aber du konntest es ja nicht. Ne? Und dann sprechen wir halt Klartext und sagt Man in the Middle, prima, jetzt lese ich mit. Also das ist natürlich auch nochmal so ein kleines Problem. Woher weiß ich denn, dass ich mit dem SSL sprechen müsste, weil ich eben ja, mich wieder auf diesem unsicheren Kanal bewege, der vielleicht schon fremdkontrolliert ist und ich auf diesem einen Kanal eben nicht mehr eine rein vertrauenswürdige Sache aufbauen kann. Und das ist halt das Problem, bei einer HTTPS-Verbindung oder irgendwas anderem ist sowas ja alles gar nicht da als Problem, weil ich weiß ja, ich spreche mit dem HTTPS, ich habe das eingegeben, steht im Browser, mein Client weiß das, da stellt sich die Frage nicht, aber solange Mail-Server das rein optional sehen, ich würde es machen, wenn der das kann, ne, dann kann ich halt immer wieder das Problem haben, dass das Fallback eben eine Klartextübertragung ist. Und das ist eben genau der Punkt, den ich vorhin schon mal kurz meinte, darum haben viele selbstsignierte Zertifikate gehabt in der Vergangenheit, weil natürlich gibt es Angriffsmöglichkeiten, natürlich gibt es Man-in-the-Middle-Möglichkeiten, wenn man das erstmal nur so ganz billig oder normal macht, wie man das die letzten 15 Jahre gemacht hat. Aber da die Alternative sowieso immer eine Klartextübertragung am Ende gewesen wäre, muss man sogar sagen, selbst wenn ich weiß, dass ein Man-in-the-Middle das SSL-Zertifikat getauscht hat, ist es immer noch besser, wenn ich verschlüsselt kommuniziere und nur er mitlesen kann. Weil die Alternative ist, ich schicke es im Klartext und alle können mitlesen. Es war ja immer optional. Keiner hat ja bislang gesagt, okay, dann bauen sich das zurück. Was auch nicht die Antwort gewesen wäre, weil dann sagt der Angreifer, prima, dann verhindere ich dieses SSL-Announcement wieder und hätte es auch wieder im Klartext geschickt und hätte es gar nicht wissen müssen, dass du hättest bauen müssen. Und insofern, das hat tatsächlich so etliche kleine Spielchen. Wenn man die zu Ende durchdenkt, kommt man schon zum Schluss, dass auch tatsächlich E-Mail Made in Germany da einige Probleme zu lösen hatte. Vor allem, wenn man das eben skalierbar betreiben will. Wenn man nur zu viert ist, ist es relativ einfach zu sagen, das sind die Zertifikate von euch, das sind eure, die speichern wir mal ab und sagen einfach, das ist das Zertifikat, was genutzt werden muss. und ich vertraue gar nicht über dem, was übermittelt wird, oder ich check das gegen. Aber wenn man skalieren will und sagt, irgendwann nehmen da 400 Provider dran teil, dann kann ich nicht mehr eine Datenbank mit den hinterlegten Zertifikaten einfach so über ein proprietäres System irgendwie austauschen. Dann muss man sich was anderes einfallen lassen. Ja, warum SSL nicht ausreicht, abgesehen von diesen kleinen Fuck-ups, die es halt hat, habe ich natürlich auch hier das Problem. SSL ist eine Next-Hop-Security, also von hier bis zur nächsten Station übertrage ich verschlüsselt, mehr oder weniger erfolgreich gesichert. Auf dem Server selber liegt es im Klartext vor und damit kann der Serverbetreiber, der Postmaster oder eben auch jede andere unbefugte oder öffentlich-rechtlich befugte Person an dieser Stelle mitlesen. Ja, das bringt eine ganze Menge, sowas abzusichern, aber auf den jeweiligen Hops ist immer der Zustand, wo diese E-Mail einfach ganz banal als Textdatei auf der Festplatte rumliegt. Und da muss man sich halt fragen, kann ich meinem Provider trauen? Kann ich darauf vertrauen, dass er nicht unbefugt Gäste auf seinem System hat, selbst wenn ich ihn selber total lieb habe? Es ist aber natürlich trotzdem sinnvoll und gut, weil alles, was die Sicherheit oder was die Hürde einfach anhebt, schützt. Nichts ist perfekt. Trotzdem, wenn wir zum Schluss kommen, je mehr Hürden eingebaut sind, umso schwieriger wird es für Angreifer sein. Sie werden jede Haustür aufmachen. Ein Profi braucht dafür nur wenige Sekunden bis Minuten, wer sich da mal im Lockpicking-Workshop versuchen kann. Es ist erstaunlich, wie er selbst ein Laie innerhalb von 60 Sekunden ein handelsübliches Haustürschloss mit einem Draht aufmacht, à la Kojak. Aber es ist halt eine gewisse Hürde und keiner hier im Raum wird mir erklären müssen, da meine Haustür eh aufgebrochen werden kann, lasse ich sie gleich offen stehen. Gut, dann ist der Schaden nicht so groß, aber das ist natürlich einfach eine Sammlung von sich überlagernden Mechanismen und eine von vielen Hürden ist halt, dass man es verschlüsselt. Wer da wirklich rein will, nach dem jetzigen Wissen, was wir haben, der käme rein, aber das ist dann auch eine gezielte Aktion und nicht irgendein Praktikant hat einfach mal Wireshark angeschmissen und den Netzwerkverkehr mitgelesen. Das ist halt etwas. Und damit ist das einfach eine selbstverständliche Grundabsicherung und dieser Satz liegt mir ein bisschen am Herzen, so einfach und bescheiden er jetzt hier ist. Wenn ich in meine Logfiles gucke, stelle ich fest, 60% unseres Mailverkehrs ist nicht verschlüsselt mit anderen Anbietern. 60%? 60. Ja? Ich kann es jetzt auch positiv formulieren. Immerhin 40% der Mail-Server da draußen bieten bereits SSL an. So gesehen ist E-Mail Made in Germany natürlich ganz vorne in der Vorreiterrolle dabei. Da gibt es noch viel hinten raus zu tun bei anderen. Muss man auch mal so sagen. Ne? Also wenn die Umdenke dadurch einsetzt und auch andere Provider sagen, ach, jetzt muss ich auch mal, finde ich das tatsächlich ja sogar sehr positiv. Aber allein so eine rein optionale SSL-Verschlüsselung zu machen, ist mit Verlaub wirklich eine 5-Minuten-Sache. Und das finde ich schon erstaunlich, dass das so nachlässig bis gar nicht gemacht wird. Ich finde es auch erstaunlich, wer da alles nicht verschlüsselt. Eins meiner, naja, Hassobjekte, aber eins meiner Lieblingsbeispiele ist da zum Beispiel das Mail-Relay vom Bundesland Bayern. Ich glaube, das heißt sogar Secure Mail oder so, ich weiß gar nicht genau. Aber Sie können mit dem nicht SSL reden, kann der einfach nicht. Und damit ist alles, was über sternchen.bayern.de oder sowas läuft, können Sie einfach nur im Klartext übers Internet übertragen. Und das finde ich ja dann schon relativ bedenkenswert. Aber die haben sowieso noch ein paar andere Mail-Probleme, Sie erinnern sich. Muss ich mal kurz lästern. Das war ja das, diese Journalistenakkreditierung vom NSU-Prozess. Da ist ja dann rausgekommen, nachdem der Prozess bereits angefangen hat, haben sie noch ein paar hundert Akkreditierungswünsche von Journalisten im Spam-Quarantäne-Folder gefunden, die darum gar keine Chance hatten, bei der Auslosung dabei zu sein. Das fand ich ganz erstaunlich. Wer mich kennt, weiß, dass ich schon immer sage, Spam-Quarantäne ist Unsinn, ja, weil Mails verloren gehen. Und das war einfach der beste Beispielsfall für sowas, wo man sich auch durchaus fragt, wird jetzt der Prozess neu aufgerollt und so. Das haben sie zum Glück damals einfach ignoriert. Und in dem Zusammenhang ist mir mal aufgefallen, dass die gar kein SSL sprechen, wenn man mit denen redet. Das heißt, wer partout hätte als Journalist im NSU-Prozess sitzen müssen, der hätte sich mal so einen 40-Jährigen angeln müssen, der da reingrätscht, aber gut. Also, es ist halt nur optional und genau das ist halt das Problem. Das haben wir jetzt ein paar Mal und an der Stelle eben auch tatsächlich die Möglichkeit. Das ist natürlich auch ein Problem, was man gesehen hat und was man auch lösen will und auch demnächst lösen wird und das nennt man DNTLS. Gut, das haben wir schon gesagt. Und zwar ist das genau die Lücke, die eben verhindern soll, dass ein Man in the Middle zum Beispiel so ein DNS, so ein TLS-Announcement unterdrücken kann, damit der Client aus Versehen Klartext spricht. Kann ich über DNS-Records announcen, ich kann TLS. Und wenn es dann auf SMTP-Protokollebene fehlt, könnte ja jemand stutzig werden. Ja? Das heißt, wir führen bei DNTLS neue Records ein, TLSA. Records heißen die dann, also statt MX oder statt A oder statt CNAME heißt das TLSA. Und da kann ich halt in verschiedenen Varianten bestimmen, wie so eine Validierung von meinem SSL stattfinden soll. Ich benutze Zertifikate von der CA. Und wenn jetzt jemand eine amerikanische nimmt, die auch ein Zertifikate für meinen Namen ausstellt, dann werden sie halt nicht mehr akzeptiert, weil ich habe gesagt, ich basiere auf dieser deutschen oder was auch immer Haus-CA und Fremdzertifikate von anderen CAs sind valide, aber werden hier bitte nicht mehr akzeptiert, wenn sich jemand da was organisiert. Ich kann auch genau irgendwie sagen, hey, das müssen genau die Zertifikate sein. Wenn ich weiß, ich habe sowieso nur zwei Systeme, dann kann ich auch genau die beiden Zertifikate einfach hinterlegen. Ja, kommt halt auch darauf an, wie viele Systeme habe ich, 2 oder 20 oder 200. Oder ich kann irgendwie sagen, diese ganze CSM, diese ganze Vertrauenskette, wer hat wen signiert, muss irgendwo dort mal ihren Ursprung gehabt haben, also irgendein Vertrauensanker. Und alles, was dann da drunter läuft, gilt dann als valide. Aber wer aus einem komplett anderen Bereich sich Zertifikate besorgt, der darf halt nicht akzeptiert werden. Das Ganze nur mal so als kleiner Ausblick. Wird eben über solche Tiefstrich-Records definiert, wie sie das teilweise jetzt auch schon von anderen Bereichen können, dass wir so Server-Records für Auto-Configuration-Systeme irgendwie machen. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal Auto-Configure eingerichtet haben oder sowas, wo also ein Outlook oder ein Thunderbird automatisch die Mail-Server-Einstellungen sich holen kann und so. Das sind so Verfahren, die man jetzt zunehmend benutzt, dass wir darüber halt für Dienste, also Port 25 im TCP-Protokoll für Example kommen, hinterlegen können. Und dann können wir darüber eben diese TLSR-Records einspeisen und definieren, wer ist zugelassen und wer ist nicht. Und dann kann man eben auch sagen, okay, für SSH gibt es auch sowas, für Port 80 gibt es sowas, das ist ein ganz grundsätzliches Prinzip, was dann mit Mail in dem Sinne eigentlich gar nichts mehr zu tun hat. Ja, Probleme mit der TLS, ist das jetzt die Lösung? Und das gebe ich jetzt an Sie. Klappt das oder klappt das nicht?
Ein bisschen besser.
Ein bisschen besser, salomonische Antwort.
Das DNS muss sicher sein,
heißt was? Warum? Genau. Ja, jetzt haben wir uns einmal im Kreis gedreht, fühlen uns ganz gut, aber wenn wir genau überlegen, wir haben immer noch das Problem, ein Man in the Middle könnte DNS-Records austauschen, er könnte meine TLSR-Records unterdrücken oder austauschen. Das heißt, ich kann mich nach wie vor ja immer noch nicht auf die Records definieren. Ich habe jetzt zwar die Botschaft, wie ich sie transportiere, aber immer noch nicht die Verlässlichkeit. Und genau das ist das Problem, wie vorher auch, ich könnte da irgendwie reingrätschen. Das heißt, wenn wir DNTLS machen und so wie ich das jetzt wage zu prognostizieren, ist das die Lösung und es wird kommen und alle arbeiten irgendwie so weit dran. Ich kenne keine bessere Alternative, aber vielleicht habe ich was verpasst. Brauche ich wieder DNSSEC. Und da muss man sagen, DNSSEC ist eigentlich eine uralte Schote. Das gibt es eigentlich schon seit vielen, vielen Jahren und ist auch hier bestimmt schon ein Dutzend Mal gelaufen. Aber das ist so ähnlich wie, morgen haben wir IPv6. Ich weiß nicht, DNSSEC 10 Jahre, ich weiß tatsächlich nicht, seit wann es das gibt, aber ewig. Ja, also manche Leute haben die...
Genau
so. Gut, dann haben wir ein Wettrennen, was zuerst flächendeckend kommt. Also manche Leute waren schon so lange auf DNSSEC-Schulungen her, dass sie mittlerweile alles erfolgreich wieder vergessen haben. Also da wir DNSSEC-Schulungen machen, kann ich mit diesem Umstand sehr gut leben. Nein, und das ist natürlich ganz interessant, weil... Theoretisch ist DNSSEC kein Problem. Praktisch muss man als Admin da tatsächlich anders denken und ein bisschen umdenken. Also auch ein Fehler in den Record-Dateien, in den DNS-Dateien, kann ganz schnell dafür sorgen, dass halt alles invalid ist. Dann ist halt die Domain mal kurz offline. Also man kann sich da mit sehr, sehr wenig Aktionen so einen kompletten Domain-Bereich aus dem DNS rausschießen, weil natürlich nichts mehr stimmt. Und wenn man dann noch Caching-Effekte hat, dann kann man richtig ein paar Stunden Pause machen oder Tage. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Aber... das könnte jetzt tatsächlich dazu führen, dass dieses DNTLS den flächendeckenden Einsatz von DNSSEC endlich mal forciert, weil wir eigentlich zum ersten Mal einen zwingenden Anwendungsfall haben, dass wir sagen, okay, wer sowas machen will, der muss tatsächlich zuerst auf DNSSEC umsteigen, um dann eben valide ein TLSA irgendwie darauf transportieren zu können. Und ja, es braucht ja immer irgendwelche Notwendigkeiten, bis wir unseren bequemen Hintern bewegen. Und da bin ich ganz gespannt, was da die nächsten 2 Jahre tatsächlich in dem Bereich passiert. Wir haben eine Domain, die ich eigentlich vor 3 Wochen auf DNSSEC umstellen wollte. Also zu Spiel- und Schulungszwecken hatten wir das auch schon immer und kein Problem. Also Mailbox.org. Und da bin ich, die habe ich über einen der größten deutschen Registrare auch mal registriert. Werden Sie kennen, Namen sind egal. Und dann ging das nicht, die auf DNSSEC zu aktivieren. Dann habe ich ein Support-Ticket aufgemacht. Was mache ich falsch? Dann kommen so, ja, wir können da gar kein DNSSEC drauf. Ich sage so, wie, das ist eine Org-Domain, wir können kein DNSSEC drauf? Nein, Sie sind der Erste.
Also wir können das schon machen. Die haben jetzt 3 Wochen gebraucht. Vorgestern kam die Mail, dass sie es jetzt können, weil die erstmal ihrerseits ihre Registry nach oben hin in dieser Vertrauenskette verankern mussten und das eben testen und abnehmen mussten. Das ist ja, DNSSEC basiert darauf, dass von ganz oben jeweils die nächst tiefere Stufe runtersigniert wird und sich so eine Kette bildet, und die war noch gar nicht angeschlossen. Und da hat es mir schon ein bisschen die Schuhe ausgezogen, dass das nicht flächendeckend eingesetzt ist, ist schon klar, aber dass es tatsächlich, sagen wir mal, keinen gibt, der das zumindest unter Org-Domains einsetzt, also zumindest bei einer dieser beiden riesen Registries, das hätte ich so definitiv nicht gedacht. Und ja, wir werden das, wenn alles gut geht, morgen Abend mal aktivieren, und wenn wir offline sind, dann wissen Sie warum. Aber zumindest in den letzten DNSSEC-Schulungen war es immer kein Problem. Aber ich habe auch ich hatte bislang Gründe, warum ich es nicht wirklich mit produktiven Domains machen wollte. Mal gucken. Ich wollte zumindest nicht machen während CeBIT oder Linux-Tag, wenn wir nicht reagieren können. Okay. Aber es ist tatsächlich noch ein anderes Problem bei der ganzen Angelegenheit. Wenn jetzt der Client, der Mail-Server, immer diese DNSSEC-Records überprüfen muss, dann kommen da tatsächlich relativ viel DNS-Aktivität zustande. Weil das ist das Problem bei diesen DNSSEC-Records. Ich habe jetzt nicht mehr nur die Information, das sind meine 2 Mail-Relays und das sind die IP-Adressen, sondern ich habe da noch eben genau die ganzen kryptografischen Unterschriften von diesen Records. Ich habe da noch die kryptografischen Unterschriften von dieser Zone und unter Umständen noch von der Kette höher. Also das zieht ganz schön viele einzelne Nachabfragen nach sich, bis alle Informationen beisammen sind, auch wenn die dann mal gecached werden. Kommt da einiges an Latenz zusammen. Das stört beim Mail-Bereich vielleicht nicht so sehr, weil dann braucht die Mail halt eine Viertelsekunde länger, bis sie startklar und verschickt werden kann, bis sie startklar ist. Aber zum Beispiel, wenn ich sowas im Browser-Bereich einsetze und Sie wollen so eine Webseite aufmachen und Sie haben jedes Mal erst noch mal ganz kurz 2 Dutzend auch großvolumigere DNSSEC-Pakete zu laden, zu prüfen, nachzuladen, noch was zu machen, dann ist das mit dem interaktiven Surfen dann schon so eine gewisse Sache. Das ist tatsächlich noch ein gewisses Problem, wo ich jetzt auch keine weitergehenden Antworten habe. Gucken wir mal, wie das dann läuft. Ja? Oder auch bei Chat-Sachen und solchen ganzen Angelegenheiten natürlich. Ja, das bringt mich jetzt so ein bisschen zu der Frage, und du bist ja da offensichtlich auch ganz gut unterwandert, vielleicht hast du eine Antwort für mich. Wenn DNTLS eingeführt ist, stellt sich für mich genau die Frage, was kann mir dann eigentlich E-Mail Made in Germany als Konzept, wie es momentan geplant ist, noch bieten? Momentan hat es den Vorteil, so wie Sie es jetzt denken, kann es funktionieren. Sie haben Ihre Regeln und so weiter. Und DNTLS wird noch eine ganze Zeit lang dauern, weil das Einführen von neuen Records erfordert Software-Updates auf DNS-Servern und. Aber wenn ich mir das Konstrukt so zu Ende denke, finde ich da drin alles, was wünschenswert ist.
Ja, ich kann auch ein paar Sachen mehr aktuell.
Okay, gut. Ja gut, ich rede jetzt unter Technikern.
Ich bin eine geschlossene Nutzergruppe in E-Mail Made in Germany, und wenn ein Engländer oder ein Belgier mit mir reden will, dann hat er verloren, oder ich habe ein zweites E-Mail-System, was dann DNTLS macht oder so.
Ja gut, das schließt sich ja nicht aus. Ne? Also auch die werden natürlich im dümmsten Fall, dass er ausmacht. Sie können halt, also momentan generiert EMIC halt einfach nur via FIA kooperieren, und schon ist natürlich wichtig, wenn ich im Browser meine Mailadresse anzeige, wird sie grün, ja? Die wird SSL übertragen.
Aber das ist halt nicht dabei. Ich muss ja auch das Routing sicherstellen, dass nur die FIA Ich kann auch ganz laut sprechen.
Nein, es geht um Aufzeichnung und Streamen.
So,
das wird
also
sehr laut sein.
Was ich die ganze Zeit bei der Sache nicht verstehe, ist das Routing. Wenn ich eine E-Mail Made in Germany mache und ich berufe mich darauf und will das sicher machen, dann muss ich auch sicherstellen, dass das Routing so eingestellt ist, dass diese E-Mail nie die Landesgrenzen verlässt. Weil sobald die irgendwie TCP/IP, Internet, dynamisches Routing, kann passieren, dass die E-Mail einmal über Amerika läuft, bis sie bei mir im Postkasten ist. So, dann habe ich aber das Problem, dass die auf den Routern, auf möglicherweise Peering-Punkten etc. in Amerika auch zwischengespeichert wird und dort auch Lawful Interception passiert, auch Man in the Middle passiert. Und das Einzige, was... Ja, es ist nach wie vor Marketing für mich, sorry.
Naja, an der Stelle, ich bin ja ein bisschen kritisch, aber ich jetzt schon ein paar Teile greifen, weil dafür ist ja genau das SSL-TLS da, um das eben auch abzusichern. Also damit wir eben über unsichere Netzbereiche, und auch das deutsche Internet ist unsicher, sicher transportieren können. Und ich will ja gerade durch diese verschiedenen Regeln ausschließen, dass ein Man in the Middle, der zufällig eben dann doch im ausländischen Routing drinstecken könnte, zum Beispiel Zertifikate tauscht und sich reinklemmt. Also da stellt die Frage überhaupt, ist SSL sicher, ne? Und welche Kryptoverfahren habe ich da drunter? Ja, wenn ich das auf Basis von RC4 mache und pipapo, habe ich vielleicht sowieso ganz andere Probleme. Aber grundsätzlich soll das ja das genau sicherstellen, dass es ehrlich gesagt dann total egal ist, welchen Trafficweg die Pakete nehmen, wenn ich davon ausgehen muss, dass ein SSL-Tunnel eben stabil und sicher ist.
Okay.
Aber
Du hattest ja beschrieben, dass das ganze Zeug noch wesentlich mehr an DNS-Traffic, das bietet ja dann auch wieder eine perfekte Möglichkeit, dadurch, dass ich halt irgendwie Stellen mit einem DOS-Angriff zum Beispiel blockiere, auf die E-Mail Made in Germany angewiesen ist.
Ja gut, aufs DNS sind wir alle angewiesen, ja, dann geht nichts.
Ja, durchaus, aber dadurch, dass DNSSEC etc. zum Beispiel ja schon wünschenswert wäre, kann ich ja durch eine kleine Störung praktisch bei einem Endpunkt quasi so ein komplettes Netz killen.
Ja, das sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so, weil ich kann eigentlich gerade ja durch DNSSEC zum Beispiel das Einschleusen und Unterschieben von anderen Records, also genau solche Störungen, eben ausschließen, weil sie verworfen werden. Also da entsteht jetzt ein bisschen Traffic, aber so viel ist das ja, dann auch nicht.
Wenn ich die Keys nicht mehr nachweisen kann, beziehungsweise die Signaturen, was mache ich denn dann?
Aber wenn ich das nicht mehr nachweisen kann, ist das komplette DNS am Ende, dann würde ich auch ohne DNSSEC einfach nicht mehr kommunizieren können. Die Signaturen sind auch nur DNS-Record-Daten und wenn die nicht gehen, geht das andere auch nicht oder wäre zu stören. Also das müssen wir nächstes Jahr uns mal zum DNSSEC-Kurs verabreden hier. Das wird ja dann vielleicht auch wieder mal aktuell, wenn wir es endlich flächendeckend einführen. Ja, okay. Das meine ich jetzt gar nicht so ketzerisch, diese Frage. Da können wir uns auch gerne mal unterhalten. Gucken wir mal, was das Ganze dann bringt. Wie gesagt. Okay. Die letzte Viertelstunde wollte ich nochmal nutzen, um Ihnen A, nochmal eine kleine Predigt in Sachen PGP und S/MIME zu halten und B, eben tatsächlich ein Projekt vorzustellen. Mailbox.org haben Sie vielleicht schon gesehen, was wir neulich released haben. Das war nicht gedacht, dass das hier ein Mailbox.org-Vortrag wird, weil als wir es eingerichtet haben, gab es dieses Projekt noch gar nicht. Aber da haben wir ein, zwei Sachen gemacht, eben um so ein bisschen daraus zu reagieren und vielleicht gewinnen Sie da auch für Ihre Systeme ein paar nette Ideen. Ach so. Eigentlich. Und, Moment. Und bei der Gelegenheit haben wir einen Stiftfilm produziert, den vielleicht einige von Ihnen schon kennen. Ich wollte ihn einmal kurz zeigen, weil er einfach das Verfahren von PGP und S/MIME ganz gut auf den Punkt bringt. Und zum anderen, weil ich auch die Hoffnung habe, Werbung jetzt mal außen vor, dass Sie diesen Film vielleicht auch einfach mal im Bekanntenkreis weiterreichen. Zielgruppe war mal, meine Mutter soll verstehen, wie PGP und S/MIME funktioniert so ein bisschen. Also vielleicht ist das auch was mal für Ihre Mitarbeiter im Unternehmen, einfach als Schulungsvideo oder sonst was. Der steht zur freien Verfügung und vielleicht hilft er Ihnen. Und jetzt hoffen wir mal, dass das tonmäßig hier so funktioniert, weil ich nicht direkt abgreifen kann.
Wie funktioniert eigentlich E-Mail-Verschlüsselung? Eine E-Mail ist wie eine Postkarte. Wer sie zu Gesicht bekommt, der kann sie lesen. Verschlüsselung schützt vor ungewollten Mitlesern. Und das kann nicht nur Ihr E-Mail-Anbieter sein, der E-Mails für personalisierte Werbung auswertet. Auch Geheimdienste und Polizei, Erpresser und Betrügerbanden interessieren sich sehr für Ihr Privatleben. Spätestens seit dem NSA-Skandal ist klar, wie flächendeckend im Internet abgehört und ausgewertet wird. E-Mails zu verschlüsseln sollte ebenso selbstverständlich sein wie ein zugeklebter Briefumschlag. Doch wie funktioniert das? Eine Verschlüsselungssoftware wie PGP erzeugt bei der Installation zwei Teile eines Schlüsselpaares. Der erste Teil ist ein Public Key, also ein öffentlicher Schlüssel. Mit diesem können Mails an Sie verschlüsselt, aber nicht mehr entschlüsselt werden. Diesen Public Key kann und soll jeder haben. Mailen Sie ihn an Freunde, veröffentlichen Sie ihn auf Webseiten oder laden Sie ihn auf öffentlich abfragbare Schlüsselserver hoch, die sogenannten Key-Server. Denn damit zwei Menschen sicher miteinander mailen können, müssen beide Seiten PGP eingerichtet und ihren öffentlichen Schlüssel ausgetauscht haben. Unbekannte Schlüssel können anhand der Mailadresse auf Key-Servern gesucht und heruntergeladen werden. Der zweite Teil ist der Private Key, also Ihr geheimer Schlüssel. Mit diesem Private Key können nur Sie entschlüsseln, was andere Ihnen gesendet haben. Ist das nicht nur etwas für Techniker? Nein, eine Verschlüsselung kann jeder in seinem Mail-Programm mit wenigen Schritten einrichten. Erstens, installieren Sie ein PGP-Programm wie EnigMail für Thunderbird oder GPG for Wind für Outlook bzw. GPG Tools auf dem Mac. Zweitens, die Software hilft Ihnen bei der Einrichtung und erzeugt das notwendige Schlüsselpaar für Ihre E-Mail-Adresse. Drittens, Ihr privater Schlüssel wird dabei mit einem zusätzlichen Passwort geschützt, falls Ihre Daten mal abhanden kommen. Merken Sie sich dieses Passwort gut. Viertens, die Software wird Ihnen am Ende anbieten, Ihren öffentlichen Schlüssel auf Key-Server hochzuladen oder als E-Mail an andere zu versenden. den Webseiten von Mailbox.org finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und weitere Infos. Und was sind jetzt signierte E-Mails? Zusätzlich zur Verschlüsselung können Sie Ihre E-Mails auch mit Ihrem privaten Schlüssel signieren, also mit einer digitalen Unterschrift versehen. Damit können andere prüfen, ob eine E-Mail tatsächlich von Ihnen stammt und sicher sein, dass der Inhalt nicht verändert wurde. Ob Sie diese Möglichkeit nutzen wollen, bleibt Ihnen überlassen. Ist damit alles sicher? Ja und nein. Aus technischen Gründen können Absender, Empfänger und Betreff der Nachricht nicht verschlüsselt werden. Darum transportieren wir von Mailbox.org Ihre Daten, wann immer es geht, über zusätzlich verschlüsselte Verbindungen zum Empfänger. Trotzdem sollten Sie den digitalen Briefumschlag einfach zukleben. Schließlich wollen auch wir von Mailbox.org Ihre Mails gar nicht erst lesen können. Damit Privates privat bleibt. Mailbox.org.
Ja, ist natürlich ein Werbefilmchen, was wir da für uns produziert haben, aber vielleicht hilft das auch beim Bekanntenkreis oder mal als Idee, als Schulungsvideo, um Mitarbeiter oder Kollegen oder das einfach auch mal zu sensibilisieren und daran zu führen. Und es wird auch noch weitere Filme geben, kann ich sagen, weil was hier natürlich komplett außen vor gelassen wird, ist der Trust. Gucken wir gleich, da werden wir noch Fortsetzungen produzieren. Aber wir hoffen natürlich auch mit dem Film erstmal Leute da abzuholen, wo sie stehen. Und das ist momentan, ich mache nichts und habe das eh nicht begriffen. Und jeder Anfang ist da schon mal, hoffe ich, ein guter Schritt. Ja, der Vorteil von so einer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist natürlich, dass hier jetzt tatsächlich die Absender die Verschlüsselung und Entschlüsselung kontrollieren. Das heißt eben Lawful Interception, die Klartextablage der E-Mails auf den Servern und so weiter. Das ist erstmal alles außen vor. Auch auf den Servern, im Postfach liegt sie nur verschlüsselt vor. Und das ist tatsächlich ein für mich sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt, wenn es darum geht, E-Mail-Sicherheit zu definieren. Es geht ja nicht nur darum, dass die E-Mail jetzt übertragen und jetzt in der Millisekunde abgehört worden ist. Auch. Es geht aber auch darum, dass wir als Provider ja ständig sehen, dass Leute sich ihre Postfächer aufmachen lassen, weil sie eben auf eine Phishing-Attacke reingefallen sind, das Passwort preisgegeben haben, weil sie ein doofes Passwort hatten und eine Dictionary-Attacke das war oder weil Passwortdatenbanken geklaut worden sind. Wir haben als Provider ja ständig Mail-Accounts, über die plötzlich über Nacht massig Spam verschickt worden sind, legitim mit Passwort über SMTP-Out eingeliefert, weil die Spammer das halt irgendwie gekriegt haben. Und das heißt im Gegenzug aber auch, die haben Zugriff auf alles, was dort per POP3 und IMAP auslesbar ist. Und wenn Sie sich Ihr Postfach einmal anschauen, dann liegt da mehr oder weniger der Mailverkehr der letzten kompletten 5, 8, 10 Jahre drin. Das heißt, die E-Mail ist nicht nur gefährdet, bis sie angekommen ist, sondern wenn ich mal so überlege, wann wird sie vielleicht mal kompromittiert werden, ist sie vielleicht, weiß man nicht, viel mehr gefährdet, innerhalb der nächsten 5 Jahre guckt da mal jemand rein. Und wenn ich natürlich die E-Mails PGP-verschlüsselt in den Inboxen speichere, da wo also SSL schon lange vorbei ist, und jemand macht so ein Postfach auf, dann sieht er einen Haufen Datenschrott. Ja? Öffentlich-rechtliche oder nicht öffentlich-rechtlich befugte Stellen inklusive. Man kann sie da nicht mehr lesen, solange man nicht mehr diesen Private Key hat. Und das finde ich tatsächlich wenn man so wirklich mal so ganz pragmatisch, praktisch denkt, einen ganz wesentlichen Ansatz, um die Sicherheit dieser Daten nachhaltig zu erhöhen. Sie haben es vielleicht mitbekommen, vor, ich glaube, mittlerweile 2,5 Wochen ging das ein bisschen durch die Presse. Ein bekannter deutscher Lebensmittelkonzern wurde erpresst. Kennt das noch jemand? Ach, so schnell ist das schon wieder aus dem Bewusstsein heraus. Ja, es ist deprimierend. Das war 3 Tage lang in der Presse und dann haben sie es erfolgreich geschafft, das rauszuholen. Also Rewe hatte das Problem, dass sie einem Aufsichtsratsvorsitzenden oder Vizevorsitzenden, also unreal im Tier und im Tierchen, ich glaube sogar den privaten Mail-Account aufgemacht haben. Und mit den Daten, die sie da drin gefunden haben, es hat wohl ausgerechnet Erpressung gegen Rewe zu starten. Das hat natürlich mehrfache Deutlichkeiten, die da drin liegen. A, was waren da die Firmendaten drin? B, offensichtlich hätte man sie mal besser verschlüsseln sollen. C, genau das ist der Punkt, wäre es alles PGP-Blobs gewesen, hätte das nicht stattfinden können. Und wenn man ein paar Millionen Erpressungen in der Backe hat, dann hat man ein Problem. Man hätte sich davor schützen können. Aber gut. Das andere ist aber, dass natürlich bei diesen Verschlüsselungen die Metadaten, also Absender, wer redet was mit wem, unverschlüsselt bleiben. Und damit muss ich natürlich trotzdem wesentliche Informationen offenbaren. Das geht momentan im SMTP-Protokoll nicht anders. Es gibt ja Initiativen wie Darkmail und Konsorten, die versuchen, andere Wege zu finden, auch wie Nachrichten übertragen werden. Wir hatten ja auch gestern hier den PON-Vortrag. Aber zumindest auf Basis, so wie jetzt ein Mailserver funktioniert, kann ich es einfach nur so absichern, dass ich eben diese Metadaten noch lese. Und deshalb will ich trotzdem eben einerseits einen SSL-Tunnel, damit auch die Metadaten verschlüsselt werden, wenn sie durchs Internet oder von Hop zu Hop transportiert werden. Und dann habe ich auf dem Server immerhin trotzdem nochmal über PGP die Mail verschlüsselt.
Ja, auch da habe ich eben wieder das Problem, Man in the Middle könnte Schlüssel tauschen, das sprengt jetzt für heute hier leider ein bisschen den Rahmen. Das ist genau dieses Problem Trust, welchen Schlüssel kann ich trauen? Ne? Nur weil ich einen Schlüssel von jemandem gemailt bekommen habe, heißt das nicht, dass das der Schlüssel ist, den er mal losgeschickt hat. Und ich habe bei PGP eben genau nicht eine zentrale CA, die das irgendwie sicherstellt. Das wäre es meinem. Aber darum macht man solche PGP-Key-Signing-Partys, wie wir das gestern hier ja auch hatten, dass jeder den anderen verifiziert, sich den Identitätsnachweis zeigen lässt und dann bestätigt ich und schreibe, dass das ein Schlüssel ist. Und wenn du den darüber schickst und der kennt mich, kann er mit meiner Unterschrift prüfen, dass das der Schlüssel ist, den ich mal bestätigt habe. Also jeder ist seine eigene kleine CA und daraus ergibt sich ein Web of Trust. Wo es eben nicht von einer einzelnen Person abhängig ist. Und das finde ich tatsächlich auch ganz politisch ganz interessant. Ich bin eben auch nicht von einer einzelnen Zertifizierungsstelle abhängig, wie das bei S/MIME der Fall ist, wo ich dann also über die Frage, ist die kompromittiert oder nicht, kann ich der vertrauen oder nicht, einfach drüber hinwegsehen kann, weil ich kann halt sagen, ich habe 30 Unterschriften, 8 davon kenne ich, 5 davon kenne ich so gut, dass ich denen zu jeweils 70% vertraue. Alles in allem ergibt sich ausreichend Trust, dass ich diesem Schlüssel mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit als nicht kompromittiert vertrauen darf. Aber natürlich, ich muss dann auch ein bisschen gucken, wer kennt wen, wer hat wen unterschrieben. Und darum ist es auch durchaus erstrebenswert, einfach mal mit wildfremden Leuten da ein bisschen Unterschriften zu sammeln, zum Beispiel auf diesen Signing-Partys. Ja, S/MIME ist das gleiche. Ja, Mailbox.org, das nur ganz kurz am Rande. Wir haben einfach Folgendes gemacht, wir haben bestimmte Mailadressen definiert, secure-mailbox.org, die dann definitiv nur per SSL empfangen oder versenden. Klar ist auch, 60% gehen dann nicht. Das ist Designkonzept. Das ist ja auch nur eine Option. Ich kann also, wenn ich mir mehrere Alias in meinem Mail-Client einrichte, sagen, die Mail möchte ich jetzt so verschicken. Zum Beispiel, weil meine Gegenstelle einfach kein PGP oder S/MIME kann. Und ich hatte da mal ein Beispiel, was mich tatsächlich kürzlich eingeholt hat, unfreiwilligerweise. Ich brauchte halt einen Report aus dem Krankenhaus für jemand anders und ich war unterwegs, ich habe keinen Fax, ich habe keinen Brief, ich konnte nicht vorbeifahren und ich kann jetzt natürlich sagen, hey, ihr seid das größte Krankenhaus in Europa, was ist mit PGP S/MIME? Und dann sagen die, keine Ahnung, vergiss es und ich brauchte den aber und so blöde das ist, man hätte ihn sonst im Klartext gemailt, das hätte man halt einfach gemacht, weil die Alternative war halt nicht da, aber so konnte ich sagen, nee, schickt mir das an meine Secure-Mail-Adresse und dann konnte ich zumindest sicherstellen, dass das definitiv verschlüsselt ist und im Zweifelsfall sonst lieber eben als Bounce, als unzustellbare Mail wieder zurückgeht. Das ist also wirklich nur was auch, wenn man so will, für Liebhaber und auch nur im Einzelfall kann ich dann sagen, ich steuere, wie die Mail verschickt wird. Ja. Das Zweite ist natürlich, dass wir eben DNSSEC einführen müssen, damit das valide ist, ganz klar. Und eben, dass wir tatsächlich da eben so einen gewissen politischen Bildungsauftrag auch bei uns sehen und solche Filme machen. Ja, also, letztes Fazit, Moralpredigt für heute und insofern vielleicht auch langsam so ein schönes Schlusswort für diese Chemnitzer Linux-Tage, die ja immerhin unter dem Motto Vertrauen stehen. Snowden hat damals im Guardian-Chat irgendwie gesagt, sinngemäß starke Verschlüsselung ist das Einzige, worauf sie sich verlassen können und meinte damit eben tatsächlich insbesondere auch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und insofern denke ich, ist es Zeit, das endlich mal anzugehen. Neulich fragte ich mir einen Journalist, oh, hier führen wir jetzt endlich Verschlüsselung ein. Ich denke mir so, nee, wir lassen sie wieder auferstehen, denn vor 20 Jahren haben wir das alles mal gehabt. Wir haben PGP seit Anfang der 90er Jahre. Ich habe auch mal andere gefragt, wir kamen übereinstimmend dazu. Damals waren so 30-40% aller E-Mails verschlüsselt und signiert. Das ist ein Wert, davon sind wir heute weit von entfernt. Ich glaube, wir haben noch nicht mal 3, höchstens 0,3, wenn überhaupt. Und das haben wir vor 20 Jahren, war das Standard, der zugeklebte Briefumschlag. Und das ist einfach mal mit Einführung von DSL und alle gehen ins Netz. Boris Becker, bin schon drin, ist das einfach mal verloren gegangen. Das war so, das war die Zeit, das ist alles verloren gegangen. Und für mich sind das so alte Hausmittelchen von Großmutter, die gar nicht so doof funktionieren, die jetzt vielleicht einfach mal eine kleine Renaissance irgendwie haben. Also, Moral, Achtung, nutzen Sie die Möglichkeiten, alles hilft in jeder Variante. Gute Passwörter genauso wie End-to-End-Verschlüsselung und sonst was. Auch wenn vielleicht der Trust noch nicht perfekt ist, wenn Sie überhaupt erstmal verschlüsseln, ist das mehr, als wenn Sie nur Klartext verschicken. Insofern bin ich da in vielen Fällen, das so ein bisschen wie gesunde Ernährung und treiben Sie Sport. Ne? Wir sind alle nicht Leistungssportler, aber ab und zu das Auto stehen lassen ist ja auch schon was, sagt der Kardiologe. Und das ist eben insbesondere nichts für Leute, die was verbergen wollen. Ich glaube, da haben wir hier in diesen Kreisen durchaus das gleiche Selbstverständnis. Es ist, Entschuldigung, auch nichts für die Marketingabteilung, sondern eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Und ich meine das ganz unten, wir haben das gerade auch im Vortrag vor uns so ein bisschen gehabt, das sind Grund- und Menschenrechte, freie Kommunikation, Gedankenfreiheit, Informationen. der Selbstbestimmung und pipapo. Also ich sehe da tatsächlich auch so eine ganz moralschwere Sache mit dabei. Jetzt könnte ich mal die große Keule rausholen, dafür sind Leute gestorben. Da ist aber was Wahres dran und wir lassen uns das einfach mal nehmen, bloß weil wir sagen, ach guck, Google Doc ist doch irgendwie cool und jetzt werfe ich alles über Bord. Vielleicht nehmen Sie diesen kleinen Gedankengang mit nach Hause, wie groß der Preis ist oder wie klein der Bonus ist, den Sie brauchen, um so einen großen Preis, so einen großen Wert zu opfern und wie blöd das einfach ist, wenn wir das im Alltag nicht angehen. In diesem Sinne schaffen wir noch 15 Sekunden Fragen. Zehn Sekunden, neun Sekunden. Das geht. Wie sieht es mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aus, wenn meine Mail mehrere Empfänger hat? Ich kann mit PGPS MIME eine Mail simultan an mehrere verschlüsseln, das geht. Schwierig wird es bloß immer, wenn einer keins hat, weil dann ist irgendwann die Schicht im Schacht. Aber prinzipiell kann ich auch an Empfängergruppen mailen, das geht. Sein Argument war, nur ein Schlüssel mit einem Schlüssel auf einen Schlüssel oder ein Passwort über ein Passwort über ein Passwort bringt irgendwie nichts. Komplexität sorgt dafür, dass Leute Wege drumherum suchen. Das ist natürlich soweit richtig. Aber in dem Fall besteht natürlich schon ein gewisser Unterschied, weil die Leute können sich ja Passwörter und Zugriffe auch durch unsichere Endgeräte kompromittieren lassen, wo ich dann Möglichkeiten habe, das zu haben. Und bei jedem Login werden eben Passwörter im Klartext übertragen. Und das werde ich mit meinem PGP-Schlüssel eben nicht tun. Also es ist ja schon ein Unterschied, ob ich die Tür komplett offen oder 10-mal am Tag aufmache oder habe ich irgendwo noch ein schlechtes Beispiel, kann ich jetzt nicht erklären. Wenn das so wäre, würden Sie ständig aufhören. Ich muss sagen, wir müssen den Saalraum, wir können gerne draußen vor der Tür noch weiter diskutieren, aber wir wollen den anderen Kollegen hier nicht in den Rücken fallen. Ich danke Ihnen und wünsche eine schöne Heimreise. Bis zum nächsten Mal.